übers Leben. Geschichten über das Leben und von Überlebensstrategien. Geschichtenfolge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge übers Leben. Geschichten übers Leben und von Überlebensstrategien. Wir freuen uns heute über einen besonderen Gast. In altbewährter Weise ist die Kollegin Nicole heute mit mir am Start.
Hallo.
Und wir freuen uns, Frau von Böselager begrüßen zu dürfen.
Grüß Gott.
Frau von Böselager ist im Landkreis Ahrweiler zu Hause und ist Theologin von Hause aus und hat uns gleich eine Geschichte mitgebracht. Wir dürfen aber mit einer Reorientierung durch Nicole starten.
Ja, wir werden gleich eine berührende Geschichte hören. Dafür ist es wichtig, dass wir gut hier im Raum sind, im Hier und Jetzt. Wir atmen dreimal tief durch. Vielleicht nehmen wir einen Gegenstand in die Hand, den man zwischendurch immer mal wieder drücken kann, wenn man merkt, diese Geschichte berührt was in mir, die nimmt mich gerade mit. Und wir erinnern uns dann gerade durch diesen Moment des irgendwie Festhaltens daran, dass wir das jetzt nicht miterleben, sondern wir hören es nur und wir sind gerade hier, ganz bei uns. Frau von Böselager, wir sind sehr gespannt.
Ja, ich will eine Geschichte erzählen, die ich, sagen wir mal, im Jahr 2016 erlebt habe. Ich war damals sehr bewegt von der Enzyklika des Papstes, damals Franziskus, Evangelii Gaudium, wo er deutlich macht, dass die Weitergabe des Evangeliums unbedingt damit zu tun hat, notwendig damit zu tun hat, dass man zu allerallererst die Situation der Menschen, die einem begegnen, wirklich an sich ranlässt. Und es gab noch viele andere Momente, die mich wirklich gerade auch als Malteser sehr erfüllt haben. Und ich wollte Learning by Doing zweierlei erfahren. Ich bin dann nach Wien, um bei der Gemeinschaft Emmanuel eine Theologie der Evangelisierung, des Apostolats, altmodisch ausgedrückt der Mission, beigebracht zu bekommen, aber dann in einem nächsten Wochenende, wer A sagt, muss auch B sagen, tatsächlich mich mit ihnen auf die Straße zu begeben. Die hatten haben verschiedene Möglichkeiten, in ihrer Theologie der Mission Menschen zu begegnen. Und unter anderem ist es auch die, dass man zu zweit auf die Straße geht, irgendwas zu verteilen hat und einfach wirklich, wie es dann auch so ist, die Menschen auf sich zukommen lässt. So wie sie kommen. Ich weiß, dass ich damals gedacht habe, ich bin verrückt, weil ich gehöre zu denen, die, wenn sie einkaufen gehen und jemand kommt auf sie zu und will mir was abgeben, mache ich am liebsten einen Bogen um sie und habe mir gedacht, was machst du da eigentlich? Aber klar. Aber wir waren eben vorher in der Kirche gewesen und haben wirklich für die Menschen gebetet, die uns da begegnen werden, haben also wirklich unsere Herzen geöffnet. Und wir waren, wie es im Evangelium auch heißt, zu zweit. Und das ganz, ganz Erstaunliche, was ich da erlebt habe, war, dass viele Menschen sich geöffnet haben. Wir haben zwei Sachen verteilt. Das eine war die Einladung zu einer Diskussion in einem Café mit Kardinal Schönborn und Schauspielern, die weit ab vom Glauben sind, die aber einfach wissen wollten, was ist der Grund deiner Hoffnung? Also so eine Einladung und außerdem haben wir Kekse verteilt, so wie man sie beim Chinesen sieht, in denen jetzt kein Lao-Tse-Spruch war, sondern ein Zitat aus dem Alten oder aus dem Neuen Testament. Und diejenigen, die am meisten stehen geblieben waren, um ins Gespräch zu kommen, die dann aus ihrem Leben erzählt haben, waren Menschen, denen es richtig schlecht geht. Also es waren gerade, ich habe in Erinnerung, dass es zwei Menschen waren, die gerade aus dem Gefängnis entlassen worden waren, dass es deutlich Menschen waren, die abhängig waren, entweder von Drogen oder Alkohol. Es war aber schon auch so, dass man spöttisch angeschaut wurde, was macht da die alte Schachtel? Die brauche ich jetzt gerade nicht. Aber man kommt wirklich ins Gespräch und erlebt und hört Schicksale, die man normalerweise vielleicht gar nicht erleben würde. Und es ist wirklich so, dass man die Menschen tief ins Herz schließt, wenn man vorher sagt, Herr, schenk mir deine Liebe zu ihnen. Egal, ob ich jetzt normalerweise offen wäre oder nicht, aber ich möchte dein Erbarmen, deine Liebe ihnen in irgendeiner Weise weitergeben können. Jedenfalls kommt, und das ist jetzt der eigentliche Kern meiner Geschichte, eine ältere Dame auf mich zu, ungefähr so alt wie ich, mit abgewetzten Lodenmantel, mit so einem bisschen böhmischen Akzent. Und naja, sie sah so ein bisschen aus wie der brave Soldat Schweig, nur in weiblich. Und kriegt von mir den Keks. Und die anderen haben den meistens einfach nur eingesteckt. Und sie isst ihn sofort und liest mir vor, was da drin steht. Aus Jesaja, glaube ich, war das eine Stelle. Tröstet, tröstet mein Volk. Und ich hatte das Gefühl, diese Frau braucht Trost. Und dann fing sie an, wirklich wie aus ihrem Tagebuch von ihrem Leben zu erzählen. Weiß Gott, kein einfaches Leben, schwieriger Vater, schwieriger Mann, Kinder, die auch kein leichtes Leben führten, und hat aber gleichzeitig unbewusst Zeugnis von einer unwahrscheinlichen Güte gegeben, die sie ausgestrahlt hat. Sie wollte immer allen Gutes tun. Manchmal habe ich gedacht, Frau, wehr dich doch auch mal. Aber eben, sie hat sie auch ausgestrahlt. Eine ganz große Menschenfreundlichkeit, unwahrscheinlich Geduld. Und das Gespräch dauerte schon 20 Minuten. Ich habe immer gedacht, lieber Gott, die Frau hat Trost gegeben. Was soll ich hier denn jetzt? Was willst du denn auch mit dem Zettel? Und plötzlich unterbricht sie ihren Redefluss und sagt mir, wissen's, ich bin Hitlers Tochter. Also, wissen Sie, ich bin Hitlers Tochter. Und ich war konsterniert. Dann hat sie erzählt, was sie damit meint. Ihre Mutter war von einem deutschen Soldaten vergewaltigt worden und sie war die Frucht dieser Vergewaltigung. Und mir war klar, dieses Ich bin Hitlers Tochter ist die Überschrift für sie über ihr ganzes Leben und dass sie nichts von sich gehalten hat. Aus mir herausgebrochen ist, ich kann es gar nicht anders sagen, dass ich ihr gesagt habe, Sie sind nicht Hitlers Tochter, Sie sind ein Segen. Sie hat riesige Augen gekriegt, ihr Gesicht hat sich völlig verändert, sie hat am Absatz kehrt gemacht und ist schnurstracks in die Kirche, wo die anderen saßen, um für die Leute zu beten, die uns begegnen würden. Dieses Erlebnis hat mir wirklich klar gemacht, wenn wir nicht bereit sind, wie Papst Franziskus es auch sagt, die Wirklichkeit der anderen in unser Herz zu nehmen, auch Risiken einzugehen. Es war nicht angenehm, mich auf die Straße zu stellen, um ihnen ein bisschen von dem was weiterzugeben, was wir geschenkt bekommen haben, dann wird sich auch nichts tun. Den Glauben weiterzugeben bedeutet ein Risiko, aber dann kommt etwas, was weit über uns, unsere eigene Kraft hinausgeht. Wäre ich nicht oder irgendein anderer, es geht nicht jetzt um mich, wäre da jetzt nicht ich gestanden und hätte der Frau ganz spontan eine neue Sicht auf ihr Leben schenken können, wer weiß, vielleicht würde sie immer noch unter dieser Last der Überschrift leben, ich bin Hitlers Tochter. Also insofern, Evangelii Gaudium, die Freude des Evangeliums weiterzugeben, was in dieser Enzyklika mich so bewegt hat, wurde auf eine sehr konkrete Weise wahr. Und ich habe wirklich erfahren, was es heißt, Mission Possible. Es ist möglich, mit dem Evangelium Menschen zu erreichen, solange wir uns ihnen wirklich aussetzen, ihre Wirklichkeit an uns dran lassen und solange wir Zeugnis geben von dem, was uns geschenkt wurde. Ja, so weit wollte ich eigentlich bis heute, für heute gehen.
Und würden Sie auch sagen, der Glaube ist das, was sie trägt?
Ja, auf jeden Fall. Also, ich würde sagen, dass natürlich war das, ich war ja in der Flutnacht zu Hause, war das ein existenzielles Erlebnis und ich weiß einfach, dass ich sozusagen aus Versehen das Richtige gemacht habe, dass ich gesteuert wurde und ich weiß auch von wem.
Das ist schön, von so einem tiefen Gottvertrauen zu hören.
Das ist kein Verdienst, das ist mir geschenkt worden im Laufe der Zeit. Und ich habe einfach mich nach dem ausgestreckt, was wirklich trägt. Das merkt man ja. Man kennt auch seine Fehler, man kennt seine Grenzen, man verzweifelt manchmal an sich selber, weil man gerne anders wäre. Und der Glaube führt einen genau zu dem Punkt, dass ich sagen darf, es ist gut so, wie ich bin und ich bin weit mehr als das, was ich mir von mir selber vorstelle. Es kommt mir von Gott entgegen. Das ist eine frohe Botschaft und dann kann ich schenken.
Ich merke gerade, dass es mir schwerfällt, zu antworten, weil die Sätze so nachwirken. Genau. Weiter Fragen zu stellen, ist dann manchmal schwierig.
Ja, was ich aber halt auch in der Flutnacht oder überhaupt in der Zeit danach erlebt habe, es gibt das anonyme Christentum, also das, was Karl Rahner gesagt hat. Die Menschen sind, ob sie jetzt gläubig waren oder nicht, über sich hinausgewachsen. Sie haben das Beste aus sich herausgeholt und haben dadurch gemerkt, wer sie wirklich sind. Das heißt, das war auch eine frohe Botschaft für sie, zu merken, ich kann helfen, ich kann für andere da sein. Verdeutscht oder nochmal mehr in noch eine weitere Wirklichkeit gehoben ist es, wenn man das dann im Evangelium wiederentdeckt.
Welche Überschrift würden Sie dieser Erfahrung in Ihrem Leben geben?
Ach so, jetzt der?
Ja. Gerne auf der Erfahrung mit der Dame.
Ja. Ja, das meine ich jetzt mit der Dame. Für mich war das als Malteser ein Zusammenfallen von dem, was es heißt, tuitio fidei et obsequium pauperum. Es war ein Moment, wo beides deckungsgleich war. Für jemanden da zu sein, der dürstet nach einer Aussage, die ihn aus einer schwierigen Überschrift rausholt und gleichzeitig die Autorität, die man hat, wenn man selber vom Evangelium beschenkt worden ist. Aber wie will ich das? Das kann ich nicht auf einen Nenner bringen.
Darf gerade die Übersetzung zur lateinischen Aussage noch nachsteuern. Hilfe den Bedürftigen und Bezeugung
des Glaubens. Ja.
Für die, die uns vielleicht zuhören und kein Latein haben.
Ja, verzeihen.
Alles gut. Ja. Ne? Das ist sozusagen die Übersetzungsleistung, geht aufs Haus.
Vielleicht einfach wäre die Überschrift, was wir schenken können. Oder? Ich habe da nicht groß reflektiert. Ich habe einfach nur gesagt, sie sind nicht Hitlers Tochter. Sie sind ein Segen. Oh, ich bin sicher, das war einfach der Heilige Geist, der dann ein Wort der Befreiung schenken wollte. Und wir müssen für möglich halten, dass er in uns spricht. Und befreundet sein mit ihm. Nicht denken, ich bin seiner nicht würdig oder ich müsste mich erst wunderbar schmücken, bis er mit mir was anfangen kann. Käse. Es reicht ihm alles, meine Begrenztheit, meine Gaben, es reicht ihm alles.
Und das war der Punkt, an dem ich gedanklich gerade hing, der Sache, also dieser Erfahrung eine Überschrift zu geben, dachte ich, vielleicht könnte die Überschrift auch sein, jeder ist ein Segen.
Ja, ja, schön. Ja, wunderbar. Das machen wir. Ja. 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 Weil es nämlich doppelt ist.
Ja.
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 Ja. Und man ja doch manchmal, Sie haben es ja eben auch angesprochen, manchmal dazu neigt, sehr hart mit sich ins Gericht zu gehen.
Absolut.
Insbesondere in diesen Zeiten, wo wir manchmal ja auch wirklich vielleicht nicht die Motivation aufbringen können, mehr die Nachrichten anzumalen, weil wir auch keine schlechten Nachrichten mehr vertragen können, egal wo wir hinschauen
ja.
in der Welt.
Ja. Ja, aber das ist glaube ich, tatsächlich unwahrscheinlich wichtig zu wissen. Das ist, glaube ich, auch ein Kern der christlichen Botschaft. Dass, wenn ich nur in meinem Bereich sowas wie Erbarmen gegen die Erbarmungslosigkeit unserer Welt, wie Geduld gegen die schnelle Taktung der Zeit, einfach die Annahme dessen, dass wir alle begrenzt sind, wenn ich das umsetze, dann habe ich an dieser schwierigen, verkorksten Welt angesichts der ganzen Botschaften bereits was Positives gedreht. Wir sind nicht einfach nur Opfer. Ich finde es ganz legitim, dass man sagt, ich schaue jetzt nur einmal am Tag oder einmal die Woche die Nachrichten an, um nicht so entmutigt zu werden. Aber ich darf nicht selbst entmutigt werden in den Dingen, die ich zu geben habe, und das ist viel. So, ja.
Ja.
Das würden wir Ihnen jetzt mit einem roten Stift zweimal unterstreichen.
Also, weil Sie es täglich tun.
Ja. Aus der Idee heraus, genau diesen Gedanken, den Sie jetzt gerade formuliert haben, eben zu gucken, ist das Glas tatsächlich halb leer oder ist es nicht vielleicht doch halb voll? Und was ist der Beitrag, den ich in meinem Radius leisten kann, ist auch so ein bisschen die Idee des Marienstein-Momentes entstanden. Haben Sie Zeiten gehabt, wo Sie an der Ahr Mariensteine gesammelt haben?
Mit den Kindern, ja.
Ja. Ja. Schön. Ja. Und wir haben ja im Grunde aus dieser Methode der Bohne des Tages oder der Bohne der Woche, wie man sie in Beratung und auch Therapie erkennt, entschieden, im Regionalbezug aus diesem kleinen Glücksmoment des Alltags den Marienstein-Moment zu machen, weil wir hier an der A viele Menschen erleben, die wie Sie denen ein Strahlen durchs Gesicht geht, wenn sie davon berichten, dass sie meistens mit ihren Kindern an der A waren, um diese wunderbaren kleinen blauen Steine zu sammeln.
Oder
Altbinder.
Aber ich glaube, dass genau solche Momente auf unsere innere Weisheit treffen. Wir wissen, ich bin es wert, dass mir solche Momente begegnen, so kleine Verheißungsmomente, die sagen, ja, jetzt ist es gut. Und ich finde es auch schön, dass Sie das, als Theologe führe ich natürlich immer wieder alles auf den zurück, aber dass es dann ausgerechnet ein Marienstein ist. Denn ich meine, Maria hat in einem sehr, sehr schweren und sehr armen Alltag immer wieder neu die Momente erkennen müssen, wo ihr der Himmel bestätigt hat, du hast eine Sendung und die ist unaustauschbar. Und dadurch ist sie in eine so unwahrscheinlich tiefe Einheit mit Gott Vater geraten, dass sie dann diejenige sein konnte, die Jesus durch ihre Erziehung zu einem solchen Menschen hat werden lassen, wie er als Gottmensch hat werden sollen, um seine befreiende Botschaft der Welt zu schenken. Das heißt, ich finde es wahnsinnig schön, dass Sie diesen Marienstein-Moment ansprechen, weil wir lernen dürfen, die Augenblicke, wo Gott mir sozusagen ganz konkret, was ihm jeden Tag zuspricht, zu entdecken und das für möglich erhalten, dass es so ist.
Und haben Sie so einen kleinen Marienstein-Moment für uns von gestern oder was Ihnen heute vielleicht passiert ist oder worauf Sie sich in den nächsten Tagen freuen? Gibt es was, was Sie mit den Zuhörenden und uns teilen wollen?
Ja, immer wieder eigentlich. Ja, das ist jetzt völlig normal und lapidar, aber Marienstein-Momente sind für mich immer dann, wenn die Enkel auf mich zukommen und mich anstrahlen. Das ist so eine unverbrauchte, echte, wahre Freude, die ja in Kindern auf einen zukommt, dass es eine Verheißung ist. Ja, das ist eine Freude, die uns allen blüht und die wir jetzt einsammeln dürfen, die einmal im Himmel ohne Grenzen ist. Und für mich sind die Enkel Botschafter dafür.
Schön. Vielen Dank. Nicole, hast du einen Marienstein-Moment heute?
Ja, ich habe gestern Abend einen Heißluftballon gesehen.
Ah,
da lässt ja immer staunen. Ich habe ihn gehört, bevor ich ihn gesehen habe. Ich dachte, was ist denn? Und er flog so über uns hinweg. Und es hat mich erinnert an eine Frau, die ich besucht habe, die selbst Heißluftballon gefahren ist. Und irgendwie geht es ja heute um starke Frauen, um besondere Frauen hier in dieser Podcast-Folge. Und das ist für mich eine schöne Verbindung, erinnert zu sein an dieses Gespräch und was Menschen bewegen können oder sich trauen können.
Und du, Anke? Wir sind ja gerade in einer Jahreszeit, wo wir die Folge aufnehmen, wo es unfassbar heiß ist.
Heiß ist, ja.
Und ich habe Hummeltränken für den Balkon gebastelt, weil ich dachte, nicht nur ich brauche in diesen Tagen viel Flüssigkeit, um irgendwie das Hirn am Laufen zu halten und nicht zu zerfließen. Und weil mich Hummeln immer so beeindrucken, wenn sie mit ihrem ja irgendwie dicken, wuscheligen Körper sich so galant in der Luft halten können, habe ich gedacht, das ist mein Beitrag und habe irgendwie ganz viele Steinchen gesammelt und auf Tellerchen platziert, damit auch ja keines dieser Fliegetiere, das sich dann dieser Tränke angenähert hat, im schlimmsten Fall ertrinkt, weil ich irgendwie nicht ordentlich vorbereitet bin. Und das war schön zu sehen, aus dem schattigen Wohnzimmer durch die geschlossene Scheibe,
ja,
wie die Tiere sich gefreut haben draußen, dass jemand an sie gedacht hat.
Ja. Gut. Wir beenden unsere Folge auch mit einem kurzen Moment der Reorientierung, atmen nochmal tief durch. Wenn wir was in der Hand gehalten haben, drücken wir es vielleicht nochmal ganz fest. Wenn uns etwas berührt hat, atmen wir das auch jetzt weg, kommen ganz im Moment an und sagen ganz herzlichen Dank, dass Sie Ihre Geschichte mit uns geteilt haben.
Danke, es hat mir Freude gemacht. Danke.
Vielen Dank und wir freuen uns wie immer über Feedback über den Instagram-Kanal der Malteser im Kreis Ahrweiler und über ein Like und ein Teilen, dass die Folge so schön war, dass man sie gerne weiterempfiehlt, und freuen uns, wenn es heißt, beim nächsten Mal wieder übers Leben. Bis dahin, alles Gute.
Bis bald.
Wiedersehen.